Das Thema dieses Sonntags heißt in der Predigt gemeinsam unterwegs, in der Familie Gottes dabei sein, die Gewohnheit der Gemeinschaft. Liebe Gemeinde, in der Predigtreihe gute Gewohnheiten einüben, hörten wir vor 3 Wochen das Thema gute Gewohnheiten fördern geistliches Wachstum. Und Rolf Dreyer hat uns mit hineingenommen in den Weg, den wir als Kinder Gottes gehen, dass wir als Kinder beginnen, dass wir dann im Glauben auch irgendwo junge Menschen werden, bis hin zu einer Reife und einer Mündigkeit, die der Heilige Geist uns schenkt. Am letzten Sonntag wurden wir von Thomas Hirschberg, vom Thomas eingeladen, dass wir uns nochmal bewusst machen, welch ein Vorrecht wir haben, dass wir uns Zeit mit Gott gönnen dürfen. Gönn dir doch Zeit mit Gott Tag für Tag. Ja, und heute geht es um die Liebe Gottes und die Bruderliebe, die uns hineinnimmt in eine gute Gewohnheit, nämlich Gemeinschaft miteinander zu haben als Familie Gottes. Liebe Geschwister, es geht um die Liebe Gottes. Sie ist die Kraft schlechthin, die unser Leben bestimmen will. Wir sind Teil der Schöpfung Gottes, ja, wir sind dazu erschaffen, Kinder Gottes zu sein. Das ist unsere Bestimmung, das ist der Sinn unseres Lebens. Und die Bibel sagt, eigentlich haben wir Menschen hier auf der Erde nur ein Zelt, einen Durchgang, und unser Zuhause ist bei Gott. Er ist unser Vater und wir sind seine Kinder. Jesus ist unser ganz persönlicher Erlöser und Freund, so wie wir es eben im Lobpreis singen und bekennen konnten. Und der Heilige Geist lehrt uns Tag für Tag den Weg und die Wahrheit und das Leben zu erkennen. Ja, der Heilige Geist begleitet uns sogar als Rechtsbeistand und ist der Tröster in unserem Leben. Als Kinder Gottes ruft uns die Liebe Gottes heraus aus der Vereinzelung in die Gemeinschaft und macht uns zu Schwestern und Brüder. Ja, die Liebe Gottes schenkt Gemeinschaft, macht christliche Gemeinde überhaupt erst möglich. Und sie verbindet uns alle in der Bruderliebe, wie es im ersten Johannesbrief, wie wir es da lesen. Und der Gerhard hat, ohne es zu wissen, wunderbar den Predigttext schon mal gelesen gehabt. Das ist sehr schön. Ja, wir wollen lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat, hat der Gerhard uns vorgelesen. Wir sind Schwestern und Brüder. Dass wir wirklich Gottes Kinder lieben, erkennen wir daran, an unserer Liebe zu Gott und dass wir seine Gebote halten, steht dann auch noch in 1. Johannes 5, 1 und 2. Wenn im Neuen Testament von Gemeinde und Gemeinschaft der Kinder Gottes die Rede ist, dann werden nie Lehrbücher geschrieben. Es gibt auch eigentlich in dem Sinne keine ausgefeilte Dogmatik oder Lehre, was denn Gemeinde ist, sondern die Bibel spricht immer in Bildern von Gemeinde. Ich habe das schon mal im Juni erwähnt, da wird gesprochen vom Haupt und dem Leib und den Gliedern, oder wir hatten erst kürzlich eine Hochzeit, es wird gesprochen von der Gemeinde als Braut und dem Bräutigam Jesus. Und im ersten Johannesbrief nun wird das Bild der Gottes- und der Bruderliebe verwendet. Man könnte auch sagen, das Johannesevangelium und die Johannesbriefe kann man zusammenfassen in 3 Worten. Gott ist Liebe. Damit will gesagt sein, die Liebe Gottes ist die Mitte, ist das Zentrum der Gemeinde. Wie ein Baum ohne Wurzel nicht existieren kann, so kann auch die Gemeinde ohne die Liebe Gottes nicht existieren. Ohne die Liebe Gottes hat Gemeinde überhaupt keinen Bestand. Ja, und erst die Liebe Gottes befähigt uns zur Liebe untereinander und den respektvollen und wertschätzenden Umgang miteinander. Die Jahreslosung 2015 nimmt dies auf, wenn sie uns einlädt. Ich lese nach der Hoffnung für alle. Nehmt euch gegenseitig an, so wie ihr seid, denn auch Christus hat euch ohne Vorbehalt angenommen. Der Martin Luther hat es in der Jahreslosung so geschrieben: Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zum Lobe Gottes. Wir wollen uns heute Morgen fragen, was bedeutet das und was zeichnet die Gemeinschaft von Schwestern und Brüdern in der Gemeinde aus? Gibt es Gewohnheiten oder Einstellungen oder Haltungen, die wir einüben können in der Gemeinde? Und dazu ist mir vorneweg etwas ganz wichtig. Die von der Liebe Gottes geschenkte Gemeinschaft ist eine Jesus-Gemeinschaft. Die Gemeinde ist ihrem Wesen nach nicht eine seelische Wohlfühlgemeinschaft. Also wenn einer hier reinkommt und sagt, ach, hier fühle ich mich wohl, oder einer kommt hier rein und sagt, ach, hier mag ich nicht, hier läuft nichts, dann hat er etwas Grundsätzliches missverstanden. Gemeinde ist auch nicht eine Mitgliedschaft in einem Jesus Christus Gedächtnisverein, sondern die lebendige Gemeinschaft derer, die Jesus Christus als gekreuzigten und auferstandenen Herrn begegnet sind, die Jesus Christus, wie wir es eben im Lobpreis gesungen haben, als ihren Retter und Erlöser angenommen und ihn mit ihrem Leben als Herrn und Erlöser der ganzen Welt, in der sie Tag für Tag leben, bezeugen und verkündigen. Ja, und Garant für das alles ist die Liebe Gottes. Die Gemeinde hat die Verheißung, stellt euch mal vor, dass sie in Kraft und Vollmacht, bis Jesus wiederkommt, sein wird. Nichts auf dieser Erde kann Gemeinde Jesu auslöschen, auch wenn grausamste Verfolgung, wie wir es derzeit in Irak oder in Syrien erfahren, Christen ja auch umbringt um des Glaubens willen. Die Gemeinde dauert an, bis Jesus wiederkommt. Ja, trotz Leid, trotz Verfolgung nimmt die Liebe Gottes gegen allen Widerschein, auch in unserer Zeit, wo wir Christen in Deutschland eine Minderheit sind, ihren Weg bis an die Enden der Erde. Ja, und deswegen ist uns, den Kindern Gottes, auch der Name Christen verliehen. Und wir haben viele von uns einen Fisch hinten auf dem Auto kleben. Christen, das heißt, wir sind Anhänger des Gekreuzigten, damit sich durch unser Leben und unser Zeugnis die Liebe Gottes verströmt. Wir sind mit den Worten des Apostel Paulus gesprochen, im Alltag wie ein offener Brief Christi. Unsere Familie, unsere Freunde, unsere Arbeitskollegen, unsere Nachbarn, unsere Fremden, die Flüchtlinge, sie alle sollen an uns und an unserer Lebensweise die Liebe Gottes ablesen und an ihr die Herrlichkeit Gottes sehen können. Ja, an uns allen sollen die Menschen um uns herum erkennen, so liebt Gott Menschen. Wisst ihr, die erste Jesus-Gemeinschaft, der ging es darum, mit ihrem Leben Jesus den Menschen bekannt zu machen. Die ersten Christen hatten geradezu eine Sehnsucht und eine überschwängliche Freude, den verlorenen und suchenden Menschen den Weg des Lebens zu zeigen. Und wir lesen im Neuen Testament, wir verkündigen nicht uns selbst, sondern Jesus Christus, dass er der Herr des Lebens ist. Und für die ersten Christen war er der Weg und die Wahrheit und das Leben für alle Menschen, das Glück für alle Menschen schlechthin. Und im Zentrum ihrer Verkündigung, ihres täglichen Lebens stand immer das Christusbekenntnis: Er ist Herr. Und dieser Herr lädt auch uns im 21. Jahrhundert ein in die Nachfolge, die gleichzeitig aber immer gepaart ist mit Sendung in die Welt. Eine Liebe Gottes, eine Nachfolge ohne missionarische Sendung ist für die Bibel schlichtweg undenkbar. Für die ersten Christen waren vier Dinge ganz wichtig. Erstens, für sie war es völlig klar, Jesus war Teil ihrer persönlichen Lebensgeschichte. Er war für sie keine Theorie, kein Ideal und auch kein Wunschdenken, sondern eine lebensverändernde Wirklichkeit, die ihnen begegnet war. Sie hatten Jesus, den Auferstandenen, gesehen, sie hatten ihn gehört und getastet und sie haben die Vergebung ihrer Schuld erfahren. Sie ließen sich auf seinen Namen taufen und feierten mit ihm das Abendmahl als Zeichen des neuen Bundes mit Gott, dem Vater. Ja, und das hat sie zu dem gemacht, was sie waren, nämlich geliebte Kinder Gottes. Diese Erfahrung, Kind Gottes zu sein, konnten und wollten sie in ihrem Leben nicht mehr bei sich selbst behalten. Ohne diese persönliche Begegnung mit Jesus, dem Auferstandenen, das wussten sie, hätten sie überhaupt nichts zu sagen gehabt. Sie waren ja schlichte Menschen, sie waren einfache Fischer, sie waren arme Bauern, ab und zu mal ein geschäftstüchtiger kleiner Zöllner dabei, aber sie waren einfache Menschen. Weil aber Jesus in ihrem Leben war, hatte sich alles geändert. Ihre Botschaft war, bis auf den heutigen Tag, ich habe Jesus gesehen. Jetzt aber haben wir ihn selbst gehört, schreibt der 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 1. Wir haben ihn selbst gehört. Wir haben ihn mit unseren Augen gesehen und mit unseren Händen berühren können, der uns die Botschaft vom Leben brachte. Ja, Christus selbst ist das Leben. Heute Morgen vor dem Gottesdienst, ich war ganz schön müde und erschöpft, steht auf einmal eine liebe Freundin, die zu Gast, zu Besuch hier in die Gemeinde kommt, vor mir und sagt mir: Darf ich dir die Hände auflegen und dich jetzt segnen und für dich beten? Was für ein herrliches Geschenk, das Jesus mir heute Morgen, mir armen Kerl, da macht. Ich habe Jesus heute Morgen angetroffen im Foyer und er hat mich gesegnet durch meine Schwester, die zu Besuch hier ist. Ja, Jesus, er hat seine Nachfolger gelehrt. Er hat Salz und Licht sie sein lassen. Und er hat sie mit seinem Geist erfüllt und vor ihren Augen Wunder getan. Und die Horizonte ihres Lebens hatten sich geweitet bis an die Enden der Welt. Als er am Kreuz gestorben war, konnten sie es zwar nicht fassen, was das alles wohl werden soll. Aber als der Auferstandene ihnen erschien am Ostertag, kannte ihre Freude keine Grenzen. Nach allem, was sie gesehen und erlebt hatten, wussten sie, dass die Gegenwart des einzigen und wunderbaren Herrn ihr Leben verändert hat und seine Gegenwart, die Gemeinschaft der Jesusleute, bis heute grundlegend verwandelt. Eine neue Kollegin bei meiner Christoffel-Blind-Mission stand vor mir. Ich habe sie freundlich begrüßt. Sie guckt mich an und sagt: Du bist aber freundlich, tust du nur so oder ist das echt? Habe ich gesagt: Das ist echt. Ich bin voller Freude, weil ich ein Kind Gottes bin und ich freue mich, dich als neue Kollegin jetzt kennenzulernen. Tust du nur so oder ist es echt? Jesus, der auferstandene Herr, steht auch heute Morgen nach 2000 langen Jahren hier mitten in unserer Gemeinde. Er ist mitten unter uns und du kannst an der Hand des Bruders und der Schwester seine Nähe tasten. Du kannst den Bruder und die Schwester umarmen und du umarmst Jesus. Er ist mitten unter uns und wir dürfen und müssen uns auch im Alltag mit ihm rechnen. Diese Woche war bei der Christoffel-Blind-Mission Tag der offenen Tür. Donnerstags schrieb unser Geschäftsführer noch eine Rundmail und hat uns alle in Marsch gesetzt. Ich habe ihm geantwortet: Lieber Herr Doktor sowieso, der CBM-Gebetskreis hat sich vor einer halben Stunde getroffen und wir haben für schönes Wetter gebetet. Wir lassen alle Regenschirme zu Hause. Da hat er mir geantwortet: Das freut mich aber sehr. Als dann am Tag der offenen Tür mittags um eins dicke schwarze Wolken aufzogen, kam er gerannt und sagte: Herr Krein, schnell in den Andachtssaal, Sie müssen beten, dass die Sonne scheint. Habe ich gesagt: Nix da. Die Regenschirme sind zu Hause und wir glauben, die Sonne scheint. Zack, weg waren die Wolken. Es war ein herrlicher sommerlicher Nachmittag und die Kinder auf der Hüpfburg haben mich dermaßen in Atem gehalten, dass ich nur noch schreien konnte: Passt auf, passt auf. Und war mir nicht so ganz sicher, ob ich nicht lieber auf mich aufpassen muss. Wir dürfen mit dem Auferstandenen jeden Augenblick mitten im Alltag rechnen. Er ist der Herr, er ist da. An ihm führt in der Gemeinde kein Weg vorbei. Und das ist aber auch unser Glück und unsere Hoffnung. Gott nahe zu sein, das ist unser Glück. Da ist eine 1 Million Euro Lottogewinn ein Pappenstiel und Peanuts und nichts dagegen. Weil Jesus da ist, haben wir in allen Gemeindeanliegen, in allen Gemeindesorgen, in allem, was unser Leben ausmacht, haben wir Frieden. Wie die Doro sagte im Zeugnis letzten Sonntag, sie hat großen Frieden, weil sie weiß, ihr Mann ist bei Jesus wunderbar beschützt und aufgehoben. Jesus, unser Friede, der gibt uns einen Grund, in dem wir verwurzelt sind, wo wir aufblühen, selbst wenn es stürmt und schneit. Liebe Geschwister, für die Christen in der ersten Zeit mit Jesus war zweitens wichtig, sie erzählten und predigten als Menschen, die fest davon überzeugt waren, dass die Geschichte mit Jesus, dem Auferstandenen, noch nicht zu Ende ist. Mit ihrem Bekenntnis Philipper 4, Vers 4b, der Herr ist nahe, meinten sie nicht nur, dass Jesus bald wiederkommen wird, sondern auch, dass er stets in Reichweite ist, sodass seine ausgestreckte Hand jederzeit zugreifen kann. Und deshalb riefen sie die Menschen auch auf: Hey, kehrt um, macht euch auf den Weg zum Leben in der Gegenwart bei Gott. Auch für uns seine Kinder im 21. Jahrhundert, manchmal gucken wir etwas trostlos aus der Wäsche, gilt, was auch immer uns als Jesus-Gemeinschaft in einer wirren und schlimmen Zeit begegnet oder geschieht, wir können von Herzen getrost und sicher sein. Weil er der Herr ist, sind wir in jeder Lebenssituation sicher. Und wie Gerhard Marianne es gestern Abend bewahrend erlebt haben: Der Herr hat seine Hand über euer Auto und euer Leben gehalten. Wir brauchen uns Tag für Tag, stellt euch mal vor, keine Sorgen zu machen. Für die ersten Christen war drittens sehr wichtig, sie erzählten und predigten als Menschen, die Jesus Christus als Quelle ihrer Kraft und der Weisheit und des Friedens tagtäglich erlebt haben. Sie haben daraus geschöpft. Sie kannten Jesus nicht nur aus der Erinnerung, er lebte in ihnen. Er lenkte ihre Gedanken, er bestimmte ihren Tagesablauf, er regte sie zu immer neuem Tun an und weitete ihren Horizont. Ja, und sie spürten, dass alles, was ihnen in Jesus begegnet war, jetzt auf eine wirkliche, wenn auch bruchstückhafte Weise, doch Teil von ihnen selbst geworden war. Er, Jesus, war der Christus in ihnen und soll es auch in uns sein. Da heißt es in 2. Korinther 5, Vers 14, was wir auch tun, wir tun es aus Liebe, die Christus uns geschenkt hat. Weil Christus stellvertretend für alle Menschen starb, sind sie gewissermaßen alle gestorben. Und Christus ist deshalb für alle gestorben, damit alle, die durch seinen Tod das Leben geschenkt bekommen, nicht länger für sich selbst leben. Und dann hebt Paulus an und sagt, euer Leben gehört jetzt Christus, der für euch gestorben und auferstanden ist. Ja, und seitdem beurteilen wir auch niemanden mehr nach äußeren Maßstäben. Selbst wenn wir Christus früher danach beurteilt haben, so gelten diese irdischen Maßstäbe in der Gemeinde nicht mehr. Gehört jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen, etwas Neues hat begonnen, sagt Paulus. Fragen wir nach dem Geheimnis und dem Grund ihres ganz unerschütterlichen Vertrauens inmitten einer Welt wie der unsrigen, voller Brutalität und Hass und Hunger und Kriege und Christenverfolgung, dann sagen die ersten Christen zu uns heutigen, hey, der Grund ist Jesus. Jesus lebt als der Auferstandene mitten unter euch. Er ist die Hoffnung auf die zukünftige Herrlichkeit Gottes, die heute in unserem Leben schon sichtbar wird. Ja, die ersten Christen lebten oft sehr mühselig. Sie lebten in armen und einfachen Verhältnissen. Aber sie lebten glaubensmutig, voller Hoffnung und für ihre Umwelt vorbildhaft und beispielhaft. Und jeder von ihnen konnte sagen, ja, jetzt habe ich ein neues Leben. Es wird nicht mehr von meinem alten Ich bestimmt, sondern von dem auferstandenen Herrn, der in mir lebt. Mein Leben auf dieser Erde erhält Sinn durch den Glauben an Jesus, den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich in seiner Liebe für mich geopfert hat. Galater 2, Vers 20. Würden wir die ersten Christen nach dem Geheimnis ihrer erstaunlichen Ausdauer gegenüber den Widerständen und Gefahren fragen? Burnout kannten die gar nicht. Dann würden sie sagen, 2. Korinther 4, Vers 16, darum geben wir auch nicht so einfach auf, wenn es mal schwierig wird. Freilich gehen die Strapazen im Leben nicht spurlos an uns vorbei. Und wenn auch die körperliche Kraft im Alter nachlässt, wird doch das Leben, das Gott uns schenkt, von Tag zu Tag erneuert. Ja, und was war das Geheimnis ihrer Freude? Sie würden sagen, Jesus lebt in uns. Er ist die Quelle meines Denkens. Er ist die Mitte meines Seins. Er ist der Grund meiner Hoffnung. Er ist die Kraft meiner Freude. Er ist mein Friede. Und dass auch wir das heute begreifen können, darum dürfen wir heute Morgen den Heiligen Geist bitten. Und darüber und noch viel mehr hinaus zeigt uns Gottes Liebe: Jesus ist dein Lehrer. Er ist dein Vorbild. Er ist dein Freund. Er ist dein Herr. Und du darfst ihn ehren und mit Freuden ihm nachfolgen. Ja, und viertens und letztens, die ersten Christen warteten auf Jesus Christus als den wiederkommenden Herrn. Sie lebten in einer Welt, die vielleicht noch grausamer und brutaler und heimtückischer war als die unsere. In diese böse Welt hinein predigten sie Christus als den wiederkommenden Herrn. Und sie wollten ihm nicht nur gleich werden, sie warteten auf sein Kommen. Deswegen schreibt der erste Johannesbrief in Kapitel 3, Vers 2: Meine Lieben, wenn wir schon jetzt Kinder Gottes sind, das hat der Gerhard gelesen, was werden wir erst sein, wenn Christus wiederkommt? Dann werden wir ihm ähnlich sein und wir werden ihn sehen, wie er wirklich ist. Und wer diese Hoffnung hat, wird alles dran setzen, mit seinem ganzen Leben ganz für Gott zu leben, so wie es Christus getan hat. Die ersten Christen, liebe Geschwister, sie waren angetrieben, sie waren erfüllt von einer großen Wiedersehensfreude. So wie ich mich freue, dass ich in der Herrlichkeit meinen Papa und meine Mama wiedersehen werde. Wiedersehen. Die Christen sind bewegt in allem, was sie lebt und bebt und sie macht, ist die Wiedersehensfreude mit Jesus. Sie lebten bewusst in den Tag hinein, und zwar bis, dass Jesus wiederkommt. Wie die Braut und der Bräutigam, unsere Hochzeit war erst kürzlich, wie der Braut und die Bräutigam auf ihren Hochzeitstag gewartet haben und voller Freude diesen Tag herbeigesehnt haben. Ihre Hoffnung auf Christus gab den ersten Christen Leben und Sinn und Perspektive, und sie eierten nicht rum und hingen nicht in den Ecken oder sonst wo. Sie lebten aus der Gewissheit, dass die Zukunft dieser Erde Jesus gehört. Weil die Liebe Gottes ihr Grund und ihr Zentrum war, gibt es auch für uns keinen Grund zu verzweifeln. Für sie und für die Jesus-Gemeinschaft heute, zu der wir gehören, zu der uns Jesus berufen hat, gilt die Liebe Gottes. Die Liebe Gottes, sagt der Johannesbrief, ist der rechte Maßstab für unser Leben. Er ist in allen Fragen unseres Lebens unser Ratgeber. Die Liebe Gottes haben wir mit Jesus geschenkt bekommen, in der Weise, dass sie die Fülle unseres Lebens ausmacht. Jesus ist unser Freund. Wir leiden auch in einfachen Verhältnissen nie Mangel, weil er uns gut versorgt. Und die Liebe Gottes macht, dass wir froh in die Zukunft blicken. Wir haben und wir brauchen keine Angst zu haben. Die Furcht hat in der Gemeinde der Jesus-Nachfolger überhaupt keinen Platz. Jesus ist unser König, haben wir eben im Lobpreis gesungen. Er ist unser Herr, unser König, dessen Wiederkunft wir feiern, wenn wir zusammenkommen. So wie die Liebe Gottes die Gemeinde, die christliche Gemeinschaft begründet, so soll sie in ihm und den Menschen mit Liebe dienen. Die Liebe Gottes setzt uns in Bewegung, das zu tun, was sein Wille für die Gemeinde und ihr Auftrag für die Welt ist. Die Liebe Gottes setzt alles auf die Spur des Lebens, des ewigen Lebens, das Gott schon heute uns schenkt. Ja, und die Liebe Gottes hat uns als Gemeinde in die Gemeinschaft von Schwestern und Brüdern berufen, deren Kennzeichen eben nach dem ersten Johannesbrief die Bruderliebe ist. Die Liebe Gottes macht die Bruderliebe überhaupt erst möglich. Sie ist eine Grundhaltung, sie ist eine Einstellung, sie ist eine geistliche Gewohnheit. Und jetzt komme ich endlich nach langer Rede zum Thema dieses Morgens. Sie ist eine geistliche Gewohnheit. Und zu diesen Gewohnheiten gehört das, und da bin ich dem Harald ganz herzlich dankbar, dass er das noch hingekriegt hat. Ich habe ihm heute Morgen um fünf eine E-Mail geschickt, dass er mir den Text hier noch anzeigt. Harald, vielen, vielen Dank, dass du das so wunderbar geschafft hast. Es geht um die geistlichen Gewohnheiten in der Jesusgemeinschaft, zu der auch unsere Gemeinde gehört. Und da gibt es eine ganze Menge, und ich habe euch mal so ein paar da rausgepickt. Und die erste geistliche Gewohnheit, die Jesus von uns erbittet, über die er sich unglaublich freut, wenn es uns gelingt, das ist eine betende Lebensweise. Weißt du, mach doch aus allem, was dein Herz und dein Leben bewegt, ein Gebet. Das ist das Kostbarste und Herrlichste, was dir passieren kann, schon am Morgen, wenn du die Augen aufmachst, wenn die Zahnbürste dich noch gar nicht gesehen hatte. Lerne es einzuüben in der Gegenwart Gottes, dass du eine Lebensweise des Betens erlernen darfst. Da fährst du auf die Arbeit, da fährst du in die Schule, da rennst du in den Kindergarten, da bist du arbeitslos, da bist du ein alter Mensch, du siehst nicht mehr die Berge von Sorgen vor dir, sondern du siehst, wie dein Herr und Gott diese Sorgen verwandelt in eine getroste, dankbare Fröhlichkeit, dass du den Tag überwinden kannst. Die zweite Gewohnheit, um die Jesus uns bittet und zu der er uns einlädt, heißt: Übe eine dienende Haltung. Es ist so schwer, in einer Gesellschaft zu leben wie der unsrigen, wo alle nur von einer Anspruchshaltung geprägt sind. Jeder hat Ansprüche, und es sind so wenige, die am Tag ganz willig und bewusst leben, ein Leben des Zuspruchs, des Dienens. Wie meine Kollegin, von der ich schon eben erzählt habe: Meinst du das echt? Bist du ein echter oder ein falscher 50er? Übe mit Gottes Hilfe ein dienendes Leben. Da kamen mal welche zu Jesus und sagten: Wer von euch ist der Größte? Wer ist der Größte im Himmelreich? Genau. Die kamen zu ihm und wollten sich ihre Plätze sichern. Und da guckt Jesus sich um und sagt: Guckt euch alle Kinder an. Wer von euch der Größte sein will, sei ganz unbedarft wie Kinder euer aller Diener. Der ist der Größte im Himmelreich. Der Heilige Geist möchte uns in unserem Christsein so prägen, dass wir in eine dienende Haltung kommen. Es ist eine herrliche Haltung. Sie ist begleitet von Segen. Ich muss Gas geben. Eine Lebensweise, eine Einstellung, die von Vergebung und Verzeihen geprägt ist. In Matthäus 18, Vers 21 heißt es: Du musst bereit sein, deinem Bruder immer wieder zu vergeben. Ein sehr hartes Wort, aber auch ein unglaublich befreiendes, wenn man es mit Jesus wagt. Viertens, eine hoffende Lebensweise. Johannes 4, die Frau am Jakobsbrunnen. Eine hoffende Lebensweise, die aus dir rausströmt, die dein Umfeld niemals aufgibt. Und eine hörende Lebensweise, die hört auf die Worte Jesu und im Reichtum und in der Vielfalt der Formen, der Traditionen und Erkenntnisse in der Gemeinde, im Hören Jesu Reichtum für sich genießen darf. Und sechstens, eine versöhnende Lebenshaltung. Wisst ihr, die Liebe Gottes befreit uns in Christus von uns selbst. Gott sei Dank. Und eint uns miteinander zur Gemeinschaft, zu Gottes Ehre. Die Liebe Gottes ist die Sonne. Sie ist immer und überall da. Sie scheint auch heute durch die Fenster und Türen der Gemeinde bis hinein in unsere Herzen. Und sie macht das Leben in unserer Gemeinschaft hell und warm. Die ersten Christen haben erfahren, dass die Liebe Gottes eine Kraft ist, die sich wider alle Rechenkunst auswirkt. Und wie wir auch singen konnten im Lobpreis, selbst da, wo unsere Kraft zu Ende ist, gilt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn auch meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Die Liebe Gottes ist also die Kraft, die viel weiter reicht als unsere natürliche Kraft. Sie reicht in die vielen Räume unseres Lebens hinein, wo wir menschlich überfordert oder verzagt sind. Und die Liebe entzündet sich sogar dort, wo Sympathie und Lebenswärme füreinander nichts mehr bringen will. Und sie behält nichts für sich. Sie gibt alles hin und sie verschenkt sich. Sie rechnet nicht auf und hält nichts vor, weil sie alles glaubt, weil sie alles hofft und weil sie darin nicht müde wird. Ja, liebe Geschwister, ich komme zu den letzten zwei Sätzen. Je stärker ein Kind Gottes von der Liebe Gottes erfüllt ist, desto größer ist in ihm die Kraft der Liebe. Sie wächst in dem Maße, wie Glaube, Vertrauen und Gehorsam Gott gegenüber wachsen. Je näher du bei Gott bist, desto mehr gestaltet dich unser Vater im Himmel in sein liebendes Ebenbild. Diese Liebe kommt auch heute bei uns in der Gemeinde zum Zuge, wo Jesus der Mittelpunkt ist, wo Jesus der Halt und die Kraft und die Orientierung im Leben des Einzelnen und der Gemeinde ist. Und dazu schenke uns der Herr Freude und Gnade. Amen.